Und ich habe schon ein bisschen angedeutet, das verträgt einen zweiten Teil. Und zwar einerseits deswegen, ich habe sehr gestaunt, es gibt so verschiedene Datenbanken im Internet, wo man Zitate anschauen kann und sich auch rauskopieren kann. Und bei einer bestimmten solchen Datenbank im Internet habe ich sage und schreibe 3 A4-Seiten mit Zitaten zum Thema Qualität herauskopiert. 3 A4-Seiten, die allesamt gut und wichtig sind. Da waren noch jede Menge Zitate, die ich nicht so wahnsinnig toll fand, die habe ich natürlich dann nicht kopiert. 3 Seiten mit Zitaten und ich habe über die Jahre jetzt schon einige Male solche Zitate verwendet und zusammengesucht zu bestimmten Themen, aber so viele habe ich noch nie gefunden. Und ich möchte auch diese Predigt heute Morgen mit einem Zitat zum Thema beginnen. Und das als Einstieg auch gleich nehmen in unseren zweiten Teil zum Thema Qualität. Qualität beginnt damit, die Zufriedenheit des Kunden in das Zentrum des Denkens zu stellen. Ein Zitat von John F. Akers, geboren 1934, amerikanischer Top-Manager. Qualität beginnt damit, die Zufriedenheit des Kunden in das Zentrum des Denkens zu stellen. Nun, Pastor Manfred, bitte, was hat das Ganze mit Gottesdienst zu tun? Was hat das Ganze mit Gemeinde zu tun? Was hat das Ganze mit meinem Leben zu tun? Sehr viel. Wir befinden uns nicht in einer Schulung für Verkäufer, sondern wir befinden uns in einer Schulung für Reich Gottes Mitarbeiter und Diener im Reich Gottes. Und genau dasselbe, was in der freien Wirtschaft gilt, nämlich, dass Qualität damit beginnt, die Zufriedenheit des Kunden in das Zentrum des Denkens zu stellen, genau dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde erfolgreich sein wollen, oder besser gesagt, noch erfolgreicher sein wollen, als wir es schon sind, und ich glaube, dass genau dieses Prinzip ein Teil unseres Erfolgs ist, den wir in den letzten 6,5 Jahren erlebt haben. Wenn wir aber noch mehr Erfolg haben wollen, dann dürfen wir dieses Motto und diese Maxime nicht vergessen. Nämlich, dass wir das, was wir tun, hier in den Gottesdiensten und in der Gemeinde überhaupt, immer im Hinblick darauf tun, dass die Leute, die zu unseren Gottesdiensten kommen, ein Qualitätsprodukt erhalten. Eine Gemeinde ist, um es sehr normal oder menschlich auszudrücken, eine Art Dienstleistungsbetrieb. Ja, wir sind keine Firma im eigentlichen Sinne, wir stellen kein Produkt her, wir fabrizieren nichts in diesem Sinne, abgesehen davon, dass wir CD-Sets herausgeben und Ähnliches. Aber wir sind im Grunde genommen, was unsere Haupttätigkeit betrifft, ein Dienstleistungsbetrieb. Das heißt, wir bieten einen Dienst an, für Menschen, die das Evangelium hören wollen. Wir bieten einen Dienst an für Leute, die dieses Evangelium schon gehört haben, sich entschieden haben, Christen zu werden. Und die Frage ist, wie gut erbringen wir diese Dienstleistung? In welcher Qualität erbringen wir diese Dienstleistung? Und das wird darüber entscheiden, ob die Leute zu uns kommen und bleiben oder ob sie irgendwann weiterziehen. Und Qualität im Zusammenhang mit einer Dienstleistung kann sehr viele verschiedene Ebenen betreffen, sehr viele verschiedene Ebenen angehen. Das ist ganz klar. Und eine Ebene ist sicher die im Gottesdienst und auch die Ebene der Predigt. Wie wird das Wort Gottes ausgelegt? Wie wird das Wort Gottes vermittelt? Bekomme ich etwas davon? Befähigt mich das, was ich höre, in meinem Leben zu mehr Erfolg zu kommen? Ich möchte zu einem ersten Punkt kommen in dieser Predigt, und zwar etwas, was ich letztes Mal gar nicht erwähnt habe, nämlich sozusagen die problematische Seite der Qualität. Du fragst dich, was? Gibt es eine problematische Seite an der Qualität? Ja, ich glaube, die gibt es tatsächlich. Es gibt eine Seite der Qualität, man könnte es die Kehrseite nennen, die den Leuten vor Augen führt oder vor Augen stellt, was der eigentliche Maßstab ist für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Dienstleistung. Und manche Leute, nämlich diejenigen, die nicht bereit sind, ihre Qualitätsvorstellungen und ihre Leistung diesbezüglich zu steigern, für solche Leute kann Qualität ein Affront sein. Solche Leute können sich an Qualität stoßen. und sagen, ja, nein, das ist mir viel zu hoch, so weit komme ich nie. Und sie merken gar nicht dabei, wie sie gerade ihr eigenes Urteil gesprochen haben. Ich möchte hier auch ein Zitat vorlesen. Alles Vortreffliche ist ebenso schwierig wie selten. Ein Zitat von Baruch de Spinoza, 1632 bis 77, niederländischer Philosoph. Alles Vortreffliche ist ebenso schwierig wie selten. Nun, das kann man natürlich unterschiedlich verstehen. Alles Vortreffliche, und das ist ja ein anderes Wort für Qualität, ist schwierig, einerseits schwierig zu erreichen, aber auch schwierig damit umzugehen. Weißt du, solange man etwas noch steigern kann, so geht es mir zumindest, bin ich dahinterher. Solange etwas noch besser zu machen geht, will ich es besser machen. Mit anderen Worten, es lässt mir keine Ruhe, es treibt mich an, ich will vorankommen, ich will mehr sehen, ich will eine noch bessere Qualität erzeugen können und will Menschen mitnehmen auf dieser Reise, will sie anstecken, will eine Lawine ins Rollen bringen von Leuten, die sich mit nichts weniger als Qualität zufrieden geben. Und das kann unter Umständen sehr unbequem werden. Für die Leute, die dem ausgesetzt sind oder sich dem aussetzen müssen, wie auch immer, kann das zum Teil unangenehm sein, wenn sie dauernd daran erinnert werden, hey, es gäbe noch ein höheres Maß an Qualität zu erreichen. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was du erreicht hast. Ruh dich nicht aus auf deinen Lorbeeren. Und in diesen drei Seiten Zitaten habe ich auch ein einziges Zitat aus dem Neuen Testament gefunden. Das wird dann immer so mehr oder weniger sehr allgemein formuliert und dahinter steht dann Neues Testament. Und ich wusste natürlich sofort, welche Stelle gemeint ist, nämlich Jakobus 4, Vers 17. Jakobus 4, Vers 17, hier heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer nun weiß, Gutes zu tun und er tut es nicht, dem ist es oder wird es als Sünde angerechnet. Nun, man könnte das Ganze auch so formulieren, wer weiß, etwas besser zu tun, als er es schon tut, und er tut es trotzdem nicht, dem ist es Sünde. Oder wer wüsste, eigentlich Qualität zu produzieren, und er hält damit zurück, dem ist es eine Sünde. Aber das bringt uns auf die richtige Spur. Und ich glaube, dass Gott uns auf diese Spur haben möchte. Er möchte nämlich nicht nur, dass wir bestimmte Dinge tun und andere lassen, sondern er möchte auch, dass wir die Dinge, die wir tun, mit einem höchstmöglichen Maß an Qualität tun. Seid ihr noch da? Ich habe vor einiger Zeit dieses Buch hier in die Hand bekommen, Vortreffliche Leiterschaft, von Casey Treat. Und Casey Treat ist ja der Mann, der das Buch geschrieben hat, Die Erneuerung des Sinnes, ein sehr, sehr gutes Buch, das ich an dieser Stelle auch wieder einmal empfehlen möchte. Casey Treat ist auch eines meiner Vorbilder als Pastor, ist ein ehemaliger Drogenabhängiger, kam wirklich aus dem Sumpf und hat innerhalb, nachdem er sich bekehrt hatte, innerhalb von 5 bis 10 Jahren eine große Gemeinde in Seattle, Washington aufgebaut, die es heute noch gibt, die gewaltig gewachsen ist in den letzten Jahren, die eine eigene Grundschule hat und eine Bibelschule etc. etc. Und er schreibt in diesem Buch Vortreffliche Leiterschaft und bitte wisst das, Qualität hört nicht bei den Leitern auf. Es ist nicht so, dass wir von euch Qualität fordern, aber selber sind wir nicht bereit, Qualität zu bringen. Er schreibt hier über seine Erfahrungen und das sprach mir sehr aus dem Herzen. Als unser Team größer wurde, führte ich regelmäßig Mitarbeiterschulungen durch. Wir setzten alles daran, vortrefflich in dem zu sein, was wir taten. Oftmals kamen dann Leute zu unseren Gottesdiensten, hörten zu und sagten anschließend, es war super, ich habe noch nie so etwas Großartiges erlebt. Danach habe ich mich schon lange gesehnt. Doch dann sahen wir sie nie wieder. Und wie oft habe ich genau das auch schon erlebt. Also ermutigte ich meine Mitarbeiter, sich noch mehr um Vortrefflichkeit zu bemühen. Am nächsten Sonntag geschah dann genau dasselbe. Und diese Tatsache beschäftigte mich sehr lange. Zu Recht, nicht wahr? Schließlich offenbarte mir der Herr die folgende Wahrheit. Je perfekter, in Anführungszeichen, ein Dienst ist, desto schwerer kommen Menschen damit zurecht. Sie können sich eher mit Schwäche und Mittelmäßigkeit identifizieren, als mit Vortrefflichkeit. Nur die wenigen, die sich aufrichtig nach Vortrefflichkeit sehnen, werden die notwendigen Veränderungen in Kauf nehmen, um sie zu einem Teil ihres Lebens zu machen. Doch die meisten Menschen wollen nichts davon wissen. Sie ziehen es vor, Kompromisse zu schließen und ein bequemes Leben zu führen. Bedeutet dies nun, dass ich fünfe gerade sein lassen und oberflächlich sein muss, damit die Leute mich mögen? Das wäre ja ein möglicher Schluss, den man aus diesem Dilemma ziehen könnte. Nur weil die Leute das nicht verstehen, ja, dann machen wir es halt einfach nicht mehr so. Soll ich alles, was ich weiß, über Bord werfen und wie ein Dummkopf handeln? Damit jeder denkt, ich sei cool? Dann würde ich genau Jakobus 4, Vers 17 widersprechen. Es ist eine traurige Tatsache, dass Menschen sich eher mit Mittelmäßigkeit und Pessimismus identifizieren können, als mit Vortrefflichkeit. Der Herr musste mir zeigen, wie man Vortrefflichkeit auf eine Art und Weise vermittelt, die Menschen verstehen und annehmen können, um ihr Wachstum zu fördern. Es ist nicht einfach, einen Standard der Vortrefflichkeit aufrechtzuerhalten. Wenn du dir dieses Ziel gesetzt hast, wirst du mehr Feinde als Freunde haben. Und ich glaube, dass das eine gewisse Zeit lang so ist und vielleicht auch so bleibt, aber dass auch die zunehmen werden und die kommen werden, die sagen, diese Fahne wollen wir auch hochhalten. Daniel im Alten Testament wich auch nicht einen Millimeter von Gottes Wegen ab und aus diesem Grund wurde er von vielen abgelehnt. Doch trotzdem setzte ihn der babylonische König als seinen Berater ein. Wir machen uns nicht unbedingt beliebt, wenn wir uns Vortrefflichkeit zum Ziel gesetzt haben. Doch wenn wir daran festhalten, werden wir wie Daniel die Frucht davon ernten. Und aus diesen Gründen glaube ich, dass Gott von uns Qualität erwartet. Und das Nächste, was ich tun werde, ist euch eine Schriftstelle dafür geben, dass es tatsächlich so ist. 1. Korinther 3, die Verse 12 bis 15. 1. Korinther 3, 12 bis 15. Und jetzt kommt eine häufig falsch verstandene Schriftstelle, die auch ein bisschen beängstigend wirken kann. Und ich glaube, dass ich sie euch entsprechend erklären werde. 1. Korinther 3, die Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund, das ist die Grundlage, die gelegt ist, nämlich Jesus Christus, wenn jemand auf das Fundament Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Von welchem Tag ist hier die Rede? Paulus redet hier von dem sogenannten Preisgericht, das auch die Gläubigen über sich ergehen lassen müssen, in Anführungszeichen ergehen lassen. Auch für uns, die wir grundsätzlich nicht in ein Gericht kommen, weil wir nicht verdammt sind, weil wir nicht in die ewige Verdammnis gehen werden, weil wir erlöst sind in Christus Jesus, auch für uns gibt es einen Tag, wo wir beurteilt werden. Wo das, was wir getan haben, im Fleisch beurteilt werden wird. Und dieser Tag, sagt Paulus, wird sich in Feuer offenbaren. Also es wird heiß werden an jenem Tag. Und es wird insbesondere für diejenigen oder für diejenigen Werke heiß werden, die Holz, Heu oder Stroh sind. Was ist Holz, Heu und Stroh verglichen mit Gold, Silber und kostbaren Steinen? Ein minderwertiges Material. Wenn du die Wahl hast, irgendwo ein Haus, irgendwo eine Hütte, irgendwo eine Bleibe zu bauen und du hast die Wahl zwischen Gold, Silber, kostbaren Steinen, zum Beispiel Marmor und Holz, Heu und Stroh, was wirst du wählen? Woraus wirst du dein Haus bauen? Würdest du dein Haus freiwillig aus Holz, Heu oder Stroh herstellen? Der Niedergang, der Untergang eines solchen Hauses ist vorprogrammiert. Und so ist es mit Werken, die nicht dem Qualitätsurteil Gottes standhalten können. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch, Klammer von mir. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat. Nun, wir hatten diese drei Elemente, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu und Stroh, die anderen drei. Frage, was wird bleiben, wenn sich dieser Tag in Feuer offenbart hat? Wird irgendetwas übrig bleiben von Holz, Heu und Stroh? Nach einer großen Feuersbrunst? Nach einem Tag, der sich in Feuer offenbart? Wird etwas bleiben von Holz, Heu und Stroh? Nein. Andere Frage. Wird irgendetwas zerstört werden? Gold, Silber und edle Steine? Wird davon irgendetwas zerstört werden? Nein. Sondern diese Dinge werden bleiben. Wir haben hier ein sehr deutliches, krasses Bild. Drei Elemente, drei Baustoffe, könnte man sagen, die garantiert bleiben werden, die das Feuer auf jeden Fall überstehen, überleben. Und drei Bauelemente, drei Baustoffe, die ganz sicher nicht mehr da sein werden, nachdem sich das Feuer offenbart hat. Und um was geht es? Es geht um die Qualität unserer Werke. Siehst du, es geht nicht darum, dass wir am Tag des Preisgerichts zum Herrn sagen können, ja, aber Herr, du hast doch mein Herz gesehen. Ich habe es doch gut gemeint, es ist halt nicht mehr rausgekommen als Holz, Heu und Stroh. Sondern beurteilt wird nicht, was wir gedacht haben oder was wir gefühlt haben oder wie es in unserem Herzen war, sondern beurteilt wird das, was wir tatsächlich getan haben. Und an diesem Punkt solltest du dich entscheiden, ich werde von nun an Werke hervorbringen, Herr, mit deiner Hilfe, mit der Hilfe der Gnade, die Gnade befähigt mich dazu. Von nun an werde ich Werke hervorbringen, die von ihrer Qualität her Gold, Silber oder edle Steine sind. Und du fragst dich vielleicht, na, aber woran kann ich denn sehen, ob etwas Holz, Heu, Stroh oder Gold, Silber, edle Steine ist? Wie kann ich das feststellen? Muss ich warten bis zum Tag des Gerichts? Muss ich warten, bis das Feuer sich offenbart oder kann ich es auch jetzt schon sehen? Ich glaube, du kannst es auch jetzt schon sehen. Jeder von uns weiß im Grunde genommen über die Qualität einer Sache. Manchmal machen wir uns etwas vor und halten eine Holzhütte für ein Schloss. Aber wenn wir in uns gehen und wenn wir ehrlich sind, werden wir jederzeit zugeben, es ist eigentlich eine ziemliche Hütte, oder? Und so ist es auch mit unseren Werken. Wisst ihr, es gibt Dinge in meinem Leben, die ich getan habe in den letzten 15, 20 Jahren. Und ich dachte, wo ich sie getan habe, wow, hey, ich baue eine Villa, ich baue ein Schloss, der Herr kann stolz sein auf mich. Und heute weiß ich, das Ganze war nicht viel mehr als eine Strohhütte. Und wenn ich das ein paar Mal erlebt habe, dann habe ich für die Zukunft einen Maßstab. Dann habe ich einen Maßstab für die Zukunft und ich kann mich erinnern, ah, das war damals Stroh, wieso sollte es heute Gold sein? Gott erwartet Qualität von uns. Ein Zitat, Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis längst vergessen ist. H. Gordon Selfridge. Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis längst vergessen ist. Nun, das ist natürlich eine allgemeine Aussage, die man insbesondere bei Produkten zum Beispiel anwenden kann. Wenn du zum Beispiel einen sehr guten Schuh kaufst für 400 Franken, dann wird es dich nach 3 Jahren überhaupt nicht mehr interessieren, dass du damals 400 Franken auf den Ladentisch geblättert hast, sondern du wirst dich immer noch freuen an deinem schönen Schuh, der noch kein bisschen alt aussieht und wo nichts kaputt ist und den du tragen kannst wie am ersten Tag. Mit anderen Worten, die Qualität ist das, was bleibt. Der Preis kümmert einen nicht mehr. Und das gilt auch für das, was wir aufbringen müssen, um die Werke Gottes zu tun in einer Qualität, die Gold, Silber und edlen Steinen entspricht. Manche Leute zucken innerlich zusammen oder sogar äußerlich zusammen, wenn sie solches hören wie gerade eben. Denken, oh, das ist mir viel zu viel, Herr. Da kann ich doch niemals bringen. Was willst du von mir? Ich bin niemals in der Lage dazu, so etwas zu... Der Pastor Manfred, der schon, oder? Der tut ja den ganzen Tag nichts anderes als Bibel lesen. Aber weißt du, es gibt immer einen Preis zu bezahlen und der Herr wird von dir nicht dasselbe erwarten wie von mir. An mich legt er einen noch viel höheren Maßstab an. Kann ich auch in Furcht und Zittern geraten. Aber ich tue es nicht, sondern ich treffe eine Entscheidung, nämlich Qualität hervorzubringen, wo immer und wann immer möglich. Und das kannst auch du tun. Der Preis mag höher sein als für Holz, Heu und Stroh, das ist klar. Wenn du diese Materialien vergleichst in Bezug auf das, was sie kosten. Ja gut, also Holz, Heu und Stroh, da finden wir auch irgendwo auf dem Müllhalde. Aber Gold, Silber und edle Steine, die findest du nicht auf dem Sperrmüll. Die findest du nicht auf dem Sperrmüll. Dafür musst du einen Preis bezahlen. Und dieser Preis mag dir am Anfang sehr hoch vorkommen, aber wenn du ihn einmal bezahlt hast und nach 3-4 Jahren merkst, hey, ich habe das immer noch und es funktioniert immer noch, dann interessiert dich der Preis nicht mehr. Und spätestens dann, an dem Tag, der sich in Feuer offenbart, wirst du nicht mehr an den Preis denken, den du bezahlt hast für ein gottesfürchtiges Leben. Du wirst nicht mehr an den Preis denken, der Mühe, die es gebraucht hat, die Werke Gottes in einer Art und Weise zu tun, die ihm wirklich gefällt. Du wirst nicht mehr daran denken, sondern du wirst dich dann freuen daran, dass deine Werke bestehen bleiben. Na, keine Schadenfreude natürlich, Amen. Es geht nicht um Schadenfreude, aber du wirst mit Zuversicht in diesen Tag hineingehen können. Und ich weiß, heute schon, da werden ein paar Dinge bestehen bleiben von meinem Leben. Es werden ein paar Dinge bestehen bleiben. Sicher nicht alles, das wird wahrscheinlich bei niemandem so sein, aber einige Dinge, und es werden noch viele dazukommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, werden bestehen bleiben. Halleluja. Dann sagt Paulus etwas weiteres, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das ist der Trost, den er noch hinterher schickt, selbst wenn am Ende deines Lebens alle deine Werke verbrennen, alles, was du getan hast, als null und nichtig erklärt wird, Holz, Heu und Stroh, ein Raub des Feuers werden, selbst dann bleibst du errettet. Du wirst errettet werden. Es wird dir vorkommen, wie wenn man auch dich aus dem Feuer reißt, aber du wirst errettet sein. Es wird dich reuen um all das, was du getan hast und was du hättest tun können, aber du wirst errettet sein. Nur bitte sei nicht so minimalistisch und verlass dich auf diesen letzten Rettungsanker. Und das ist übrigens die Schriftstelle, wo die Katholiken das Fegefeuer ableiten. Und ich kann euch versichern, hier ist in keinster Weise vom Fegefeuer die Rede, sondern Paulus sagt wörtlich, er wird errettet werden wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, wie man jemanden rettet, der im letzten Moment noch gerettet wird. Es geht nicht darum, dass du einige tausend Jahre im Fegefeuer zubringen musst. Das macht dich nämlich auch nicht heiliger. Und deine Werke werden deswegen auch nicht besser. Die verbrennen höchstens noch ein bisschen mehr. Das ist ein Bild für knappe Errettung. Nun lass uns zu etwas Positivem kommen hier, wobei das durchaus auch positiv verstanden werden kann. Bei all diesem Reden über Qualität will Gott denn auch, dass wir in unserem Alltag, in unseren alltäglichen Lebensumständen, in dem, wie wir wohnen, in dem, wie wir uns kleiden, in dem, was wir für Autos fahren, in dem, was wir für Jobs haben, in dem, wie unsere Ehe aussieht, in dem, wie es unserer Familie geht. Will Gott, dass wir auch da hohe Lebensqualität haben? Will er uns, da er doch schon selbst Qualität von uns verlangt, in einem hohen Maß, will er uns auch Qualität geben? Der religiöse Sinn würde das wahrscheinlich abstreiten oder sogar verleugnen und sagen, ja, nein, auf dieser Erde gibt es für uns keine Qualität. Die Qualität, die wir einst haben werden, das wird dann im Himmel sein. Da wird es uns gut gehen, da werden wir alles haben, was man sich nur erträumen kann. Aber hier auf dieser Erde, das ist ein dunkles Jammertal. Wir werden durchwandern und schließlich und endlich werden wir auf der anderen Seite ankommen und dann wird der Herr uns einen Tisch decken. Und sie zitieren Psalm 23 und vergessen völlig, dass der Herr sagt im Psalm 23, er wird mir einen Tisch decken im Angesicht meiner Feinde. Nun, wird es im Himmel noch Feinde geben? Wird Gott dir im Himmel einen Tisch decken können im Angesicht deiner Feinde? Also, wenn es im Himmel noch Feinde gibt, dann werde ich ein Wörtchen mit Gott reden. Also diese Aussage bezieht sich ganz klar auf das Diesseits. Und das werde ich euch ebenfalls gleich beweisen mit zwei Schriftstellen, die es in sich haben. Aber zuerst noch wieder ein Zitat. Es ist eine komische Sache mit dem Leben. Wenn man sich weigert, irgendetwas anderes außer dem Besten zu akzeptieren, dann bekommt man es sehr oft. William Somerset Maugham. Ein englischer Erzähler und Dramatiker, 1874 bis 1965. Es ist interessant, wie viele große Leute in meinem Geburtsjahr gestorben sind. Auch Churchill ist in meinem Geburtsjahr gestorben. Es ist eine komische Sache mit dem Leben. Wenn man sich weigert, irgendetwas anderes außer dem Besten zu akzeptieren, und diese Weigerung braucht es manchmal, dann bekommt man es sehr oft, nämlich das Beste. Ich musste dieses Zitat auch 3-4 Mal lesen, bis ich es wirklich verstanden habe. Man bekommt das Beste, wenn man sich weigert, etwas anderes zu akzeptieren. Und das ist auch bei Gott so. Und Gott möchte, dass wir diese Entschlossenheit bekommen, uns zu weigern, mit irgendetwas vorlieb zu nehmen, was nicht sein Bestes ist für unser Leben. Egal welchen Lebensbereich es betrifft. 4. Mose 14, Vers 7. Und zwar geht es hier um die Landeinnahme bzw. das Auskundschaften des verheißenen Landes durch die 12 Kundschafter. Und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Als ich diese Stelle fand, wisst ihr, wie ich die gefunden habe? Ich habe mich gefragt, halt, da war doch diese Stelle im ersten Buch Mose, wo es von Gott heißt, dass er sagte, nachdem er alle seine Werke vollendet hatte, sagte er, und Gott sah, dass es sehr gut war. Ich habe mich gefragt, wie oft kommt die Formulierung sehr gut in der Bibel vor und an welchen Stellen? Und jetzt halte ich fest. Das ist die erste Stelle, nachdem, dass Gott gesagt hat, es ist sehr gut, was ich gemacht habe. Und jetzt die zweite Stelle, Richter 18, die Verse 9 und 10. Auch hier geht es wieder um eine Landeinnahme, nämlich durch die Kundschafter des Stammes Dan zu einem späteren Zeitpunkt. Sie sagten, macht euch auf und lasst uns gegen sie hinaufziehen, denn wir haben uns das Land angesehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr bleibt noch untätig? Seid nicht träge zu gehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr zu einem arglosen Volk kommen. Und das Land ist geräumig nach allen Seiten hin. Ja, Gott hat es in eure Hand gegeben, einen Ort, wo es keinen Mangel gibt an irgendetwas, was auf Erden ist. Halleluja. Wenn Gott seinen irdischen Kindern, dem Volk Israel, ein solches Land gegeben hat, von dem es zuerst heißt, es war sehr, sehr gut, und dann einer Unterabteilung dieses Volkes, nämlich dem Stamm Dan, ein Land gegeben hat, von dem es ebenfalls heißt, es war sehr gut oder es ist sehr gut, und dann sogar noch sagt, einen Ort, wo es keinen Mangel gibt an irgendetwas, was auf Erden ist. Was denkst du, was Gott für uns plant? Was denkst du, was Gott dir für ein Land geben möchte? Was denkst du, was Gott dir für ein Leben gönnt und geben will? Weniger, als was er dem Volk Israel gab? Nein, mehr. Mehr. Es muss mehr sein als das. Und wir können uns nicht damit herausretten, dass wir sagen, ja, das Volk Israel hatte den ganzen irdischen Segen, wir haben den ganzen geistlichen Segen. Das ist Unsinn. Das ist theologisch völlig unhaltbar. Denn Israel hatte ebenfalls geistlichen Segen und die Verheißungen Gottes sind eindeutig auf unserer Seite für ein verheißenes Land hier auf dieser Erde. Nun bitte versteht das nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass wir uns aufmachen und ausziehen, uns irgendwo ein Stückchen Randen beschlagnahmen und sagen, das ist unser verheißenes Land. Da könnten wir sehr schnell in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Sondern das Ganze ist natürlich bildhaft zu verstehen. Für das Leben, das du lebst, für die Lebensumstände, in denen du dich befindest, für den Beruf, den Job, den du ausübst, für die Ehe, die du führst, für die Familie, die du hast, für deine Zukunft, deine Hoffnungen, deine Visionen, deine Pläne, für das Auto, das du fährst, für das Haus, das du bewohnst. Und hier möchte Gott dir das Beste geben, was es überhaupt gibt. Und um das zu verstehen und vor allem um es umzusetzen, braucht es von unserer Seite die Weigerung, irgendetwas anderes zu akzeptieren als dieses Beste. Siehst du, Gott drängt seinen Segen niemandem auf. Das ist etwas, was wir oft vergessen an Gott und seinen Segnungen. Wir reden von Jahwe Jireh, dem Herrn, der sieht und der unser Versorger ist. Wir reden von Jahwe Rapha, dem Herrn, unserem Heiler, der unser Arzt ist. Und gut so, Amen. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass Gott das zwar ist, aber er wird uns diese Dinge nicht aufdrängen, sondern er ist ein Gentleman in jeder Hinsicht. Wenn wir uns mit irgendetwas zufrieden geben, zum Beispiel damit krank zu sein oder damit weniger zu haben, als wir gerne möchten, dann wird Gott das in äußerster Weise respektieren und sich nicht aufdrängen. Du wirst vielleicht ab und zu einen Prediger hören, der ins Horn bläst und in die Trompete stößt und sagt, hey, du könntest mehr haben. Und mit den Jahren wirst du dich nur noch ärgern daran, weil es dich jedes Mal wieder daran erinnert, ich könnte mehr Qualität haben in meinem Leben. Ich könnte mehr Qualität haben in meinen Außenumständen. Gott möchte mir eigentlich mehr geben, aber ich habe mich irgendwie damit zufrieden gegeben und jetzt fällt es mir schwer, mich wieder aufzurappeln und überhaupt auf eine andere Ebene kommen zu wollen. Seid ihr noch da? Amen. Gott drängt sich nicht auf mit seinen Segnungen. Weißt du, insbesondere mit den Segnungen, die, sag ich mal, optional sind, drängt er sich nicht auf. Es mag sein, dass er sich aufdrängt, wenn es um das Heil geht, um die Errettung in Christus Jesus. Da zieht Gott manchmal schon heftigere Register, weil er nicht will, dass du verloren gehst. Aber diese zusätzlichen optionalen Segnungen, die du nicht unbedingt brauchst, um in den Himmel zu kommen, mit denen drängt er sich nicht auf. Er macht dir ein Angebot und du kannst dich und musst dich entscheiden. Aber wisse, Qualität steht dir zu. Qualität ist und bleibt ein persönlicher Erfolgsfaktor. Und damit komme ich zum letzten Punkt dieser Predigt. Ein persönlicher Erfolgsfaktor. Ein Zitat zuerst. Mit Qualität hat man immer Erfolg. Leider funktioniert es manchmal auch ohne Qualität. Hans Joachim Friedrichs, 1927 bis 95, deutscher Journalist. Mit Qualität hat man immer Erfolg. Also wisse, wenn du nach Qualität trachtest und bereit bist, Qualität zu produzieren, dann wirst du früher oder später Erfolg haben. Und ich werde euch gleich noch erzählen, wie ich das in meinem Leben mehrmals oder des Öfteren sogar erfahren habe. Leider funktioniert es manchmal auch ohne Qualitäten. Das ist die Kehrseite des Erfolgs. Nur möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn du Erfolg hast in irgendeinem Bereich, sei es beruflich, geistlich oder was auch immer, ohne dass du dafür ein Qualitätsprodukt oder eine Qualitätsdienstleistung ablieferst, dann wird erstens dein Erfolg nicht von langer Dauer sein, er wird irgendwann zusammenbrechen und eigentlich bist du ein Betrüger, weil die Leute haben das Recht, Qualität zu bekommen. Und Erfolg ist eigentlich nicht berechtigt, wenn keine Qualität dem zugrunde liegt. Aber unsere Welt funktioniert nun einmal so und Gott ist eben nicht im absoluten Sinne der Wächter darüber, ob immer die Richtigen belohnt werden oder nicht, sondern das sind Dinge, die in einer gefallenen Weltordnung stattfinden und stattfinden müssen. Und deswegen nicht in einem absoluten Sinne eben gerecht sind. Sprüche 22, Vers 29. Einer meiner Lieblingsverse in diesem Zusammenhang. Sprüche 22, Vers 29. Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft, also der sein Geschäft versteht, der sein Handwerk versteht, vor Könige wird er hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten. Das heißt mit anderen Worten, er wird seine Dienste Königen anbieten können und dürfen, er wird seine Dienste nicht Zeit seines Lebens niedrigen Leuten anbieten müssen. Versteht ihr den Zusammenhang? Siehst du einen Mann, der tüchtig oder gewandt ist in seinem Geschäft, in dem, was er tut, in dem, was er wirkt, in der Dienstleistung, die er erbringt? Es ist zwangsläufig, sagt der Sprücheschreiber hier, dass ein solcher vor die Könige gestellt werden wird. Das ist etwas, was sowohl im natürlichen Bereich stimmt, ganz einfach für dein Handwerk, wenn du etwas sehr gut tust, wenn du ein guter Maler bist, wenn du ein guter Künstler bist, wenn du ein guter Kunsthandwerker bist, wenn du deine Sache verstehst, die Leute werden darauf aufmerksam werden. Qualität kann nicht verborgen bleiben. Einer hat gesagt, Qualität findet immer einen Markt. Und davon bin ich überzeugt. Und deswegen sollten wir uns auch nicht fürchten, stets nach Qualität zu trachten. Es mag ein bisschen länger dauern, aber Qualität wird ihren Markt finden. Und so ist es, weißt du, heutzutage, die Menschen sind ja sehr verwöhnt. Und bei vielen Produkten ist es so, dass es verschiedene Stufen oder Ebenen gibt, auf denen du dieses Produkt erwerben kannst. Du kannst dir ein paar Billigschuhe kaufen beim Vögele für 20 Franken. Du kannst dir einen besseren Schuh kaufen für, sage ich mal, 150 Franken bei Frick oder wo. Oder du kannst dir einen noch teureren Schuh kaufen bei Pasito. Aber du kannst auch nach England reisen und dir dort einen Maßschuh anfertigen lassen für 3000 Euro. Also es gibt alles. Den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Und weil den Wünschen keine Grenzen gesetzt sind, sind auch den Angeboten keine Grenzen gesetzt. Mit anderen Worten, alles, was jemand bereit ist, wofür jemand bereit ist, einen Preis zu bezahlen, das wird früher oder später auch angeboten werden. Und das beste Geld, das meiste Geld, mit der meisten Befriedigung verbunden, kannst du machen, wenn du wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt anbietest. Ist mir egal, wie schnell andere Erfolg haben. Ich habe mich entschieden, ich will mit Qualität Erfolg haben. Dieses Prinzip funktioniert. Ich kann mich erinnern, als ich irgendwann Anfang der 90er Jahre oder noch Ende der 80er Jahre, ich glaube es war Ende der 80er Jahre, in meiner Entwicklung an einen Punkt kam, dass ich mich entschied, ich will von jetzt an nicht mehr malen und zeichnen, sondern ich will fotografieren. Das war eine Entscheidung, die ich nachts im Bett traf und am nächsten Tag umsetzte, nachdem ich bereits ein Jahr auf der Kunstschule gewesen war und recht gut zeichnen und malen konnte, aber irgendwie nicht mehr zufrieden war damit. Ich glaube, es war der Heilige Geist, der eines Abends dann zu mir sprach, dann fang doch an zu fotografieren. Und ich ließ mir das nicht zweimal sagen und am nächsten Tag ging ich in einen Laden, kaufte mir eine Kamera. Und kaum hatte ich diese Kamera in den Händen, war ich nicht mehr zu bremsen, war ich nicht mehr zu stoppen. Und fotografierte, was das Zeug hielt. Film um Film. Und damals hatte ich eine eigene Dunkelkammer und habe sämtliche meiner Bilder selber entwickelt und vergrößert, etc., etc. Nach einiger Zeit ergab es sich, dass ich in den Hallen für neue Kunst arbeitete. Die Hallen für neue Kunst sind hier in Schaffhausen ein Museum, ein international bekanntes Museum für Gegenwartskunst. Wahrscheinlich eine Art von Kunst, mit der viele von euch nicht viel anfangen können würden. Ich könnte wahrscheinlich heute auch nicht mehr viel damit anfangen, wenn ich nicht damals etwas damit anzufangen wusste, ja, gewusst hätte. Diese Dinge sind mir irgendwie einfach noch präsent, deswegen rede ich auch manchmal davon. Es ist nicht mehr das, was ich heute irgendwie vertreten oder gut finden würde, versteht mich richtig. Und in diesem Museum, ich arbeitete dort als Mädchen für alles. Ich war ein Bewacher dort, habe aufgepasst, dass die Leute nicht Klavier spielen auf dem Flügel von Joseph Beuys und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch im Büro gearbeitet dort für Urs und Christel Rausmüller. Zu dieser Zeit kannte ich jemanden, der eine Hasselblad hatte. Eine Hasselblad ist eine sehr teure Mittelformatkamera mit 6x6 cm großen Negativen. Und ich lieh mir diese Hasselblad aus und fragte um Erlaubnis in den Hallen für neue Kunst, ob ich nicht die Kunstwerke dort fotografieren dürfte. Und so kam es, dass ich in jeder freien Minute mit meiner Hasselblad und einem Stativ in den Hallen für neue Kunst war und sämtliche Kunstwerke, die sich irgendwie fotografieren ließen, manche waren sehr schwierig, dort fotografierte. Und irgendwann kam natürlich Christel Rausmüller auf mich zu und fragte, darf ich mal sehen, Manfred, was du da machst? Und mit ein bisschen Furcht verbunden zeigte ich ihr meine Bilder und sie war hell begeistert. Und das Ganze zog sich weiter, als ich mit diesen Aufnahmen dann die Aufnahmeprüfung absolvierte für die Fachklasse für Fotografie an der Schule für Gestaltung. Und diese Bilder präsentierte, sagten diese Lehrer zu mir, das ist druckreif. Warum sie mich trotzdem nicht aufnahmen zu diesem Zeitpunkt, ist mir heute noch schleierhaft. Aber auf jeden Fall sagten sie dies als Qualitätsurteil. Nun, später erwuchs mir daraus die Möglichkeit, zwei komplette Ausstellungskataloge zu fotografieren für die Hallen für neue Kunst, die es heute noch gibt. Ich habe extra kürzlich geguckt im Internet. Diese beiden Ausstellungskataloge gibt es heute noch, werden heute noch angeboten. Qualität hat es möglich gemacht. Also wenn ich ein einfacher Hobbyfotograf geblieben wäre, wäre es nie dazu gekommen. Aber ich wusste, wenn ich etwas tue, dann will ich es in einer Art und Weise tun, dass die Leute sich umdrehen müssen. Nun, du magst sagen, der Pastor Manfred, das ist ein bisschen ehrgeizig, oder? Pass auf, Pastor. Nein, das ist ein Verlangen nach Qualität, das der Herr in mich hineingelegt hat und das sich auswirkt, egal was ich tue. Egal, ob ich fotografiere, schreibe oder was auch immer ich tue, dieses Qualitätsverlangen drückt sich aus. Und es bringt mich vorwärts und es verschafft mir den Weg vor die Großen. Und als Zeugnis, und ihr hoffentlich freut ihr euch dann mit mir, möchte ich euch etwas sehr Aktuelles noch berichten. Ich habe 1993 ungefähr, ja 93, 94, zum ersten Mal einen Gastsprecher übersetzt in Berlin während meiner Bibelschulzeit. Und das war damals für mich ein großes Abenteuer, weil ich war weit davon entfernt, perfekt Englisch zu können. Ich war weit davon entfernt, wirklich gut Englisch zu können. Ich verstand das meiste, aber was das Reden anging, da stackelte ich manchmal recht vor mich hin. Trotzdem gab man mir die Gelegenheit, Gastsprecher zu übersetzen. Ich habe unter anderem Mike Bickle übersetzt in der Bibelschule in Berlin. Ich hatte immer das Verlangen, solche Leute zu übersetzen, solche Leute kennenzulernen und da auch weitere Fortschritte zu machen, die Qualität meiner Übersetzung von vorne, von der Bühne her, zunehmen zu lassen. Nicht, weil ich so ehrgeizig bin, sondern weil ich fand, wenn jemand in dieser Qualität predigt, wie es diese Sprecher tun, dann haben sie auch ein Recht, in derselben Art und Weise übersetzt zu werden, sodass diejenigen, die kein Englisch verstehen, wirklich das mitbekommen, was er sagt und nicht irgendetwas anderes. Durch einen Filter gedreht, wo nicht mehr viel übrig bleibt von dem, was der Sprecher eigentlich sagt. Nun, ich habe im Laufe der Jahre einige recht gute Leute übersetzen können und letztes Jahr gab es einen vorläufigen Höhepunkt, nämlich, dass ich Rick Renner, Pastor in Moskau, einer 3000-Mann-Gemeinde, übersetzen konnte, eines meiner großen Vorbilder, an der Pastorenkonferenz in Laax. Und dort war auch Elvir anwesend. Elvir ist Pastor einer Gemeinde in Lörrach bei Basel, der diese Konferenz hier organisiert vor Ort, der praktisch die Vertretung hat für Kenneth Copeland Ministries für Deutschland. Ich hoffte insgeheim, dass er vielleicht sich erinnern würde, also wir kennen uns relativ gut, an meine Übersetzung von Rick Renner in Laax. Aber ich wusste auch, ich will das Ganze in keiner Art und Weise pushen oder vorantreiben. Ich will mich nicht in Erinnerung bringen, indem ich sage, Al, wäre das nicht was für mich? Das wollte ich nicht und ich wusste, es wäre nicht richtig, das zu tun. Man muss das auch gar nicht tun, denn Qualität spricht für sich und der Herr wacht darüber, dass du zu deinem Recht kommst. Letzten Montagabend nach einem anstrengenden Bibelschultag ruft Elvir bei mir zu Hause an und ich wusste schon, als er am Telefon war, was er von mir wollen würde. Und er fragte mich tatsächlich, ob ich bereit wäre, Kenneth Copeland zu übersetzen bei dieser Konferenz. Halleluja! Und die Freude war groß. Ich freute mich über die Maßen. So sehr habe ich mich schon lange nicht mehr gefreut. Du denkst, ja, was ist so Besonderes daran? Komm an die Konferenz und hör dir Kenneth Copeland an. Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist der Punkt, um den es geht. Wenn du eine Sache dem Herrn darbringst und sie als dem Herrn tust und nicht den Menschen, dann wirst du stets den gleichen Qualitätsanspruch haben. Dann wirst du nicht sagen, ja doch, haben wir ein bisschen weniger, da braucht es nicht so viel. Für die Gemeinde braucht es kein Steinway-Flügel. Für die Gemeinde reicht auch dies und jenes. Für die Gemeinde reicht es auch, wenn wir die Möbel im Brockenhaus kaufen. Nein! Tun wir das, was wir tun, als dem Herrn? Übrigens, wenn du wissen möchtest, was der Herr für Qualitätsvorstellungen hat in Bezug auf sein Haus, in dem er angebetet wird, dann lies einmal, wie die Stiftshütte und wie der Tempel hergestellt werden sollten im Alten Testament. Und du wirst sehen, nur das Beste war gut genug. Viel tut, wer etwas gut tut, hat Thomas von Kempen gesagt. 1379 oder 80 bis 1471, damals wusste man es noch nicht so genau, wann jemand geboren war. Deutscher Mystiker, ein christlicher Mystiker, muss man hinzufügen. Nun noch eine ganz wichtige Sache zum Schluss, zum selben Prinzip. Qualität ist ein persönlicher Erfolgsfaktor. Wie kannst du dir Qualität aneignen? Wisst ihr, um zum Beispiel zurückzukommen mit dem Fotografieren? Woher wusste ich denn, was gute Fotografie sein würde? Woher wusste ich, was eine gute Fotografie ausmacht gegenüber einer nicht so guten oder schlechten Fotografie? Wisst ihr, was ich getan habe, um das herauszufinden? Ich habe mir sämtliche Bücher angeeignet und angeschaut und sie durchgelesen und sie immer wieder angeschaut von allen Fotografen, die ich irgendwie gut fand. Und habe mir genau abgeschaut, wie sie es machen, was sie gemacht haben, worauf sie geachtet haben, was an ihren Bildern die Qualität zum Vorschein gebracht hat und so weiter. Und das ist ein Prinzip, das auch im geistlichen Bereich gilt. 1. Korinther 15, Vers 33. Merkt euch bitte diese Schriftstelle. Sie gilt im Negativen wie auch im Positiven. 1. Korinther 15, 33. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder positiv ausgedrückt, irrt euch ebenfalls nicht. Guter Umgang fördert gute Sitten. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die eine höhere Qualitätsvorstellung haben als du selbst, und du weißt, du möchtest dazu hinwachsen, dann umgib dich mit solchen Leuten. Nur von den Besten erlernst du das Beste, hat schon Theognis gesagt, und das um 500 vor Christus. Nur von den Besten erlernst du das Beste. Ich glaube, dass manche Christen sich etwas vormachen darüber, mit welchen Leuten sie Umgang pflegen. Es ist nicht egal, mit welchen Leuten du dich umgibst. Es ist nicht egal, wem du deine Zeit schenkst. Es ist nicht egal, von wem du dich prägen lässt. Wenn du dich von Leuten prägen lässt, denen die Gemeinde und die Dinge Gottes egal sind, dann wird sich das auf dich auswirken und es wird abfärben. Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn. Thomas Alva Edison. Und er muss es wissen, er hat 2000 Versuche unternommen, bis er schließlich eine funktionierende Glühbirne erfunden hat. Nun, du kannst sagen, er hat 2000 Versuche in den Sand gesetzt. Ja? Er weiß jetzt 2000 Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Und er hat schließlich den einen Weg gefunden, wie sie funktioniert. Halleluja. Ich hoffe, dass ich euch mit all dem nicht zu sehr auf die Füße getreten bin und dass ihr jetzt noch motivierter seid, zu dieser Konferenz zu kommen und dass ihr euch weiterhin freut auf unsere Predigten und auf diese Erfolgsprinzipien, die ich euch in der Zukunft auch geben werde. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte, dass wir ein ganz kurzes Bekenntnis zusammen sprechen. Ich fand es sehr gut, was Katharina am Anfang gemacht hat. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns entschieden auch gegen Krankheit stellen. Wenn wir uns weigern, solche Dinge anzunehmen, dann haben wir gute Chancen, dass sie in unserem Leben auch nicht stattfinden werden. Dazu braucht es manchmal ein bisschen mehr Zeit. Der Aufwand lohnt sich. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du Qualität gegeben hast. Dass du Qualität gegeben hast. Dass du dein Bestes gegeben hast. Dass du dein Bestes gegeben hast. Am Anfang in der Schöpfung. Am Anfang in der Schöpfung. Immer wieder in der Geschichte durch dein Wort. Immer wieder in der Geschichte durch dein Wort. Und natürlich in deinem Sohn Jesus Christus. Und natürlich in deinem Sohn, Jesus Christus. Vater, und ich habe gehört, dass du auch von mir Qualität erwartest. Dass du auch von mir Qualität erwartest. Und ich entscheide mich heute, meine Werke zu prüfen. Meine Werke zu prüfen. Holz, Heu und Stroh zu verwerfen. Gold, Silber und edle Steine anzuziehen. Danke für deine Hilfe, Vater, dass du mir hilfst, Qualität hervorzubringen. Und danke, Vater, ich habe gehört, dass du mich mit Qualität umgeben möchtest, dass dir für mich nur das Beste gut genug ist. Diesen Maßstab halte ich fest. Und ich weigere mich, mich immer mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben. Ich danke dir, Vater, dass Qualität auch für mich, gerade für mich ist. Und Vater, ich danke dir auch, dass du mich befähigst, dass du mich befähigst, in jedem Bereich meines Lebens Qualität hervorzubringen. In jedem Bereich meines Lebens Qualität hervorzubringen. Und du hast gesagt, wer sich auf sein Geschäft versteht, der wird vor Könige gestellt werden. Und ich nehme auch das in Anspruch. Dass ich befördert werde. Gemäß meiner Reife. Und gemäß dem, was ich hervorgebracht habe. Amen.